Reihe über Mut im Alltag fort. Gestern ging es um die unterschiedlichen Vorstellungen von Mut. Ein Wort, das vom indogermanischen Mo abstammt. Es bedeutet starken Willen sein, nach etwas streben, sich mühen. Mutig zu sein heißt somit, die Komfortzone zu verlassen. Etwas, das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen eine Rolle spielt. Es kostet ebenso Überwindung, jemandem seine Liebe zu gestehen, wie auch eine langjährige, vertraute Beziehung zu beenden. Margit Atzler über den Mut in Freundschaften, den Mut nach Nähe und den Mut, innerhalb des eigenen sozialen Umfelds für sich selbst einzustehen.
Eine Freundschaft zu leben ist nichts für Feiglinge. Liebe zu leben ist nichts für Feiglinge. Das beginnt bei dem Wachsen einer Freundschaft, bei dem Pflegen und Vertiefen. Ich glaube, es braucht immer wieder Mut.
Melanie Wolfers lebt als Ordensfrau bei den Salvatorianerinnen in Wien. Sie studierte Philosophie und Theologie. Ein großer Teil ihrer Arbeit liegt in der Seelsorge bzw. in der Ausbildung zur Seelsorge. Melanie Wolfers lebt in einer Gemeinschaft mit 5 anderen Ordensfrauen unter einem Dach. Ein Miteinander, das Konfliktsituationen birgt und Pflege braucht. Das Leben in Gemeinschaft erfordert Mut. Wenn es um das Vertiefen von Beziehungen geht, erzählt Melanie Wolfers gern ein Kapitel aus dem Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry.
Der kleine Prinz verlässt seinen Stern und macht sich auf die Suche nach einem Freund. Auf dem 7. Planeten, den er betritt, das ist die Erde, begegnet er einem Fuchs. Und dann sagt der Fuchs zu dem kleinen Prinzen, wenn du einen Freund haben willst, dann zähme mich. Der kleine Prinz blickt überhaupt nicht, was er meint. Und dann sagt er, ja, zähmen heißt, dass du dich mit mir vertraut machst. Dass du dich Tag für Tag ein Stückchen näher an mich heransetzt und wir vertraut miteinander werden. Und so werde ich dich mehr kennenlernen und den Klang deiner Schritte kennenlernen. Und dieser unterscheidet sich von allen anderen Schritten. Die Schritte anderer jagen mich, den Fuchs, unter die Erde in den Bau, um mich zu schützen. Aber deine Schritte werden mich wie Musik aus dem Bau hervorlocken.
Freundschaft entsteht nicht von allein. Erst ein gewisses Maß an Zutrauen und ein aktives Aufeinanderzugehen beider Seiten erlaube es, dass man sich öffnet.
Freundschaften und Vertrauen fällt nicht vom Himmel, sondern es braucht immer wieder ein Wagnis. Natürlich eine Beziehung einzugehen oder in einer Beziehung Schwieriges anzusprechen, nach mehreren Jahren, wenn man da in einem tiefen Konflikt ist oder in einer Entfremdung, brauchen wir einerseits eine gewisse Sicherheit, um mich öffnen zu können. Und zugleich braucht es immer wieder auch dieses Vorschussvertrauen. Denn erst in dem Maße, in dem ich mich wage und öffne, der Person ein Stück anvertraue, werde ich merken, ja, das ist eine tragfähige Beziehung. In einem Bild gesprochen, Vertrauen ist wie eine Brücke, die gerade erst, und zwar Schritt für Schritt im Gehen, gebaut wird. Erst in dem Maße, in dem ich mich auf jemanden verlasse, werde ich entdecken können, das ist eine verlässliche Beziehung. Und deswegen braucht es immer Mut. Also wir stehen immer wieder vor der Frage, wage ich es, Nähe herzustellen, und das heißt, mich verletzbar zu machen, oder gehe ich auf Nummer sicher? Und ich glaube, das ist vom Anfang bis zum Ende einer Beziehung immer wieder auch neu eine Einladung, sich zu riskieren. Nähe ist das Ergebnis riskierter Verletzlichkeit.
So wie das Eingehen von Beziehungen Mut erfordert, verhält es sich auch beim Beenden von Beziehungen, erzählt Astrid. Aufgrund ihrer aktuellen Situation und noch ungelöster Konflikte möchte sie lieber anonym bleiben.
Ich bin in einer Scheidungssituation oder in einer Trennungssituation, weil ich bin seit bis an so um die 10 Jahre verheiratet. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 12 und bemerkt werden wir es beide haben. Und ich habe es wahrscheinlich dann formuliert irgendwann so, dass es so eigentlich nicht ganz befriedigend ist, wie wir unser Familienleben leben, also die Partnerschaft. Und das ist dann letztes Jahr mehr oder weniger dann, ich will jetzt nicht sagen eskaliert, es ist einfach dann, wir haben es dann beide geschafft, es zumindest auszusprechen, dass es so keinen Sinn mehr hat, sagen wir so.
Astrid hat sich die Scheidung leichter vorgestellt. Trotz einvernehmlicher Trennung treten unerwartete Konflikte zutage, die sie fordern. Vor allem auch aus finanzieller Sicht.
Der Schritt, es zu sagen, will heute sagen, war für mich ganz wichtig und auch mutig, vor allem, weil ich war da im Grunde fast wie Vollzeitmutter und daneben freiberuflich tätig, aber die freiberufliche Tätigkeit war sehr, ich sage einmal, ein geringes Teilzeitengagement, wenn man es jetzt so sieht.
Ihre Arbeit machte ihr Spaß und erfüllte sie, erzählt Astrid. Doch ihr war klar, dass es nicht reichte, um in naher Zukunft damit ein gutes Einkommen zu erwirtschaften. Sie machte sich nach langer Zeit wieder auf Jobsuche.
Und dann ist natürlich auch klar, dass jemand, der viele Jahre freiberuflich selbstständig tätig ist und dann einen Job sucht, also einen Angestelltenjob, das ist mehr oder weniger in jeder Altersklasse schon schwierig. Und dann kam dazu, dass ich eben 50 bin und die Wirtschaftslage tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich auch nicht mehr so rosig ist. Und halt ja das Thema Alter, dann was hat man verdient, Bezahlung etc. Und natürlich eben, dass meine Tochter ja noch nicht so alt ist, dass sie tatsächlich unbetreut sein kann. Rückblickend ist zu sagen, eben was ich mir leichter vorgestellt habe, war, ich bin davon ausgegangen, dass wir es in unserer Partnerschaft als erwachsene Menschen schaffen oder schaffen können, sich auf eine freundschaftliche Weise zu trennen, wie man so schön sagt.
Für Astrid geht es um ihre Existenz und darum, ihre Tochter nicht zu verlieren. Ein Punkt, mit dem immer wieder in Trennungssituationen versucht wird, Macht auf den Partner auszuüben. Beziehungscoach Sophia Bolzano rät, Konflikte in Beziehungen möglichst früh anzusprechen und dabei auch das Thema einer möglichen Trennung nicht auszusparen.
Also ich glaube, Mut ist es, wenn man merkt, dass irgendwas schief läuft, das auszusprechen und nicht abzuwarten. Weil es wird immer größer und immer größer und immer größer. Und wenn am Ende des Tages heißt, es ist die Konsequenz, wir trennen uns, dann kann man diese Trennung auch friedlich und freundlich gestalten. Vor allem, wenn Kinder da sind, glaube ich, ist das ganz wichtig. Also der Mut, die offene Kommunikation zu suchen, zu sagen, du, ich weiß nicht, ob unser Weg der richtige ist oder ich fühle mich unwohl oder ich merke, dass mich jemand anderer auch interessieren könnte, dass man anfängt zu sprechen. Und die große Gefahr ist eben, wenn Kinder da sind, dann wird das sehr oft weggeschoben. Und dann wird dieses Ding oder diese Dinge immer größer und dann hat er sein Eigenleben in mir selber. Und dann, was ich ganz oft erlebe, ist dann, dass Paare sich ihre alten offenen Rechnungen um den Kopf fetzen. Und dann wird es richtig mühsam, weil dann kommen dann echte Kränkungen und echte Verletzungen zustande. Und ich glaube, das wäre gar nicht nötig, wenn ich dazwischen mutig bin und ausspreche, vielleicht mit falschen Worten, das ist dann oft wurscht, Hauptsache man hat es mal draußen. Alles, was aus mir draußen ist, kann bearbeitet werden.
Sophia Bolzano ist Sportwissenschaftlerin, Lebens- und Sozialberaterin und Beziehungscoach. Sich in der Beziehung Hilfe zu holen, ist in Europa, anders als in den USA, noch immer mit Scham verbunden. Immerhin wird auch bei uns allmählich das sogenannte Business Coaching populärer.
Dann redet man ja dann im Endeffekt auch über seine eigenen persönlichen Themen. Business wird vorgeschoben, aber am Ende des Tages landet man immer bei persönlichen Mustern oder wie man Dinge herangeht.
Für Astrid verlief die Beziehung nicht mehr auf Augenhöhe. Sie fühlte sich auf ihre Hausfrauenrolle beschränkt und in der Ehe minderwertig. Eine Änderung war nicht in Sicht. Beide Ehepartner waren sich einig, dass sie zusammen unglücklich wären, also einigten sie sich auf Scheidung. Vor allem das soziale Umfeld reagierte mit Unverständnis, erzählt Astrid.
Wie kannst du dich scheiden lassen? Das kannst du doch nicht machen. Es geht doch um so viel Finanzielles, da bleibt man dran. Mein Gott, na arrangier dich. Und Frauen in ähnlichen Situationen, aus wahrscheinlich verschiedenen Ängsten heraus. Also ich trenne mich nicht, ich mache das nicht. Und natürlich dann auch, also ich habe auch unterschiedliche Ratschläge bekommen. Also ich sage jetzt auch von juristischer Seite, ganz klar, die mich wahnsinnig demotiviert haben, die Aussage, naja, befolgen Sie doch meinen Rat, den ich Ihnen gegeben habe. Sie lassen sich nicht scheiden. Und damals war mir ganz klar bewusst, das kann ich nicht machen, ich kann es nicht machen, das kann ich mir nicht antun, immer das ruiniert mich, ich kann es aber auch meinem Partner nicht antun. Ich ruiniere also auch hier dessen Leben.
Wenn Konflikte im Bekanntenkreis zutage treten, kann dies Ängste auslösen. Manche haben Schwierigkeiten mit der Dekonstruktion der vermeintlich heilen Welt und distanzieren sich von der Unruhestifterin.
Freunde, die sich nicht involvieren wollen, die eigentlich dann auch gar nicht einmal wirklich zuhören, die dann natürlich auch nicht verstehen, warum das denn jetzt so ist. Eben das ist es. Ich bemerke, wenn man jetzt, und da würde ich einmal sagen, das trifft mehr Frauen als Männer, wenn ich zu dem stehe, zu sagen, eben das tut mir nicht gut oder ich muss da was ändern oder so, dann ist es... Das gesteht man Frauen nicht so zu. Das ist einfach so quasi Gebitte. Ich meine, was jammerst du? Du hast ja ein schönes Leben gehabt. Also was soll denn das?
Mutig zu sich zu stehen erfordert ein gesundes Selbstbewusstsein und vor allem Selbstwert. Eine Konsequenz sich selbst gegenüber. So gilt es in Beziehungen und Freundschaften, ein gesundes Mittelmaß zwischen dieser Konsequenz und rücksichtslosem Egoismus auszuloten. Immer wieder aufs Neue. Dabei ist es gar nicht immer einfach zu erkennen, wann wir im Einklang mit uns selbst und mit unseren inneren Werten leben. Die Ordensfrau Melanie Wolfers beobachtet das in Gesprächen mit anderen, die vor wichtigen, aber auch vor den kleinen alltäglichen Entscheidungen stehen.
Ja, wir Menschen leben in Beziehungen. Und es ist ganz wesentlich und wichtig und ein grundlegendes Bedürfnis, ja eben in Verbundenheit zu leben, zu einem Wir dazu zu gehören. Und es ist, wir können als Familie, als Arbeitsteam, als Sportverein, als Gesellschaft nicht existieren, wenn wir uns nicht miteinander arrangieren. Von daher ist dieses Ohr für das Außen ganz wichtig und ganz zentral. Aber manchmal ist das Ohr für das Außen so groß, dass das Ohr für das eigene Innere gar nicht ans Arbeiten kommt. Ich bringe gerne dieses Bild, wir Menschen haben zwei Ohren. Und also haben wir ja wirklich konkret, am Kopf sind zwei Ohren angewachsen. Wir brauchen beide Ohren, um auch einen Standort lokalisieren zu können. Und so braucht es auch das Ohr für das Außen, für die äußeren Ansprüche, die Erwartungen, für die Pflichten, in denen wir stehen. Und es braucht das Ohr für das eigene Innere, für das, was ich will, für meine Werte, für das, was ich kann, wo ich mich überfordern würde oder wo ich permanent unterfordert bleibe. Und mein Eindruck ist, dass wir in unserer Gesellschaft viele Menschen haben, die ein großes Mickey-Maus-Ohr fürs Außen haben, aber ein verkümmertes Ohr für das eigene Innere.
Viele Menschen, so Melanie Wolfers, entwickeln ein gutes Gespür dafür, was in welchem Kreis gesagt werden kann oder etwa, wie sie sich kleiden müssen. Im Kreis der Freundinnen die Lustige, im Betrieb die Effektive, im Sportclub die Coole. Wie ein Chamäleon bewegt man sich so durch den Tag und weiß manchmal gar nicht mehr, wer man eigentlich ist. Einerseits sei das Harmoniebedürfnis groß, andererseits fehle der Mut zum Ich.
Jeder Mensch sehnt sich nach Verbundenheit, nach Zugehörigkeit, nach Beziehung. Wir sind durch und durch Beziehungswesen. Aber dieser Wunsch und dieses Bedürfnis kann überwältig werden. Und dann passiert es, dass man eben diesem Wunsch, dass Beziehungen nicht gefährdet sind, dass ich mich angenommen, anerkannt, geliebt, gehätschelt fühle, dass ich diesem Wunsch meine eigenen Überzeugungen opfere, nicht Nein sage, sondern Ja sage, obwohl ich doch eigentlich da nicht mitmachen will. Und schwuppdiwupp sagt man Dinge, wo man sich selber ein Stück in Stich lässt und verrät. Und dadurch, das finde ich ja interessant, dadurch vermeidet man zwar Konflikt, aber letztlich wird der Wunsch nach echter Anerkennung dadurch ja nicht gestillt. Da wird Zugehörigkeit und Anpassung miteinander verwechselt. Dadurch, dass ich mich anpasse, verhalte ich mich so, dass ich nicht anecke. Aber wirklich angenommen zu sein, bedeutet ja, dass ich angenommen werde als die Person, die ich bin und nicht als die, die ich vorgebe zu sein.
Wer mutig handelt, mache sich nicht immer beliebt. Schließlich, so Melanie Wolfers, zeigen mutige Menschen, dass wir uns sehr wohl aus unserer Komfortzone bewegen können, dass die Gründe, warum etwas nicht geht, vielleicht nur Vorwände sind, dass eine Situation sehr wohl veränderbar ist.
Es wird immer Menschen geben, die lieber in der Zuschauerarena sitzen, als selber runter in die Arena zu gehen und zu kämpfen. Die in den Zuschauerrängen sitzen und darüber lästern, wenn unten jemand blutet und versagt und unterliegt und sagt, habe ich ja eh gewusst, dass die Person das nicht packt, anstatt selber zu kämpfen. Also einfach mal ein kleines Beispiel, was ich jetzt mit diesem Bild meine. Ich habe jüngst mit jemandem gesprochen, der sagte, boah, in unserem Arbeitsteam, der ist in der Wissenschaft, in der Physik. Und das ist eine solche ängstliche Atmosphäre bei uns im Team. Niemand traut, sich Ideen einzubringen, weil es immer ein, zwei Kollegen gibt, die das Haar in der Suppe finden. Und natürlich ist es leichter zu kritisieren, als eine Idee einzubringen, die vielleicht gut ist, aber wahrscheinlich auch Dinge nicht im Blick hat. Also es gibt immer Menschen, die andere lieber klein machen. Und der Punkt ist eben, das auch bei sich selber zu entdecken. Warum mache ich jemanden eher nieder oder will ihm seine mutige Entscheidung ausreden? Vielleicht ist der andere tatsächlich blind in seiner Begeisterung und das ist nicht Mut, sondern Leichtsinn. Kann sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass da unbewusst so abläuft, boah, die ist ja mutig. Und das stellt mich in Frage, die ich mich nicht traue. Und dann mache ich lieber den anderen nieder, anstatt mir einzugestehen, den Mut hätte ich nicht. Also ich glaube, da kann auch viel Abwehr des eigenen fragilen Selbstwertgefühls drinstecken, wenn ich andere eher entmutige, anstatt ihnen den Rücken zu stärken und zu sagen, ich stehe dir zur Seite, ich glaube an dich und wenn du es nicht packst, ich stehe dir zur Seite und unterstütze dich, dass du da wieder durchkommst.
So gilt es im Alltag, sich bewusst ein ermutigendes Umfeld zu suchen. Die Aufmerksamkeit auf die bestärkenden Kommentare zu legen, anstatt gemeinsam mit anderen weiter Rechtfertigungsgründe für die Unvereinbarkeit des Lebens zu suchen. Das bestätigt Astrid in ihrer Trennungssituation.
Also ich habe schon ein paar recht beeindruckende, vor allem gerade Frauen in meiner Umgebung. Das habe ich in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren gesehen. Ein paar Familien, die für mich sehr beeindruckende Dinge machen und auch sehr mutig sind. Und das ist für mich, da kann ich sehen oder denen auch zugestehen, Wahnsinn, das würde ich mich nicht trauen oder da hätte ich nicht den langen Atem dazu oder da bin ich einfach anders. Aber ich profitiere davon, also das sicherlich, weil ich einfach das sehe und mich das freut und das ist auch ein Gefühl von einer Wertschätzung und Wärme, die ich empfinde dann für den anderen Menschen und das tut gut. Das ist sicher diese Vorbildwirkung, zu sehen, ja okay, möglich ist es, möglich ist vieles und eigentlich, warum nicht?
Mutige Vorbilder können bestärken, selbst auch aus der Komfortzone zu treten. Stefanie Doms ist Werbetexterin und Yogalehrerin. Für sie wurde Mut irgendwann zur Notwendigkeit, vor allem in ihrem beruflichen Spielfeld.
Dieser Schritt in die Selbstständigkeit war für mich mit sehr viel Mut verbunden, weil ich zuvor nur die Sicherheit gewohnt war. Die Sicherheit der Ausbildung, die Sicherheit in der Schule, an der Uni, wo alles so einen gewissen Ablauf hat und alles sehr strukturiert ist. Diese Sicherheit und dieser strukturierte Ablauf auch im Arbeitsumfeld, am Arbeitsplatz. Wie ich aber dann gemerkt habe, das passt für mich so nimmer und es ist in der Anstellung für mich einfach nicht angenehm, da zu merken, was braucht es jetzt? Und dieser Schritt in die Selbstständigkeit war da für mich eine sehr große Herausforderung und mit sehr viel Mut verbunden.
Werbetexterin und Yogalehrerin. Zwei konträre Geschäftsfelder. Wie soll das zusammenpassen? Stefanie Doms wollte neben dem Werbetexten Zeit für andere Dinge haben, vor allem für Yoga. Also machte sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin und kündigte anschließend ihre Anstellung in einer Agentur. Zweifler gab es genug, erzählt Stefanie Doms über ihre Anfänge.
Da bin ich schon oft schief angeschaut worden, vor allem in der Werbebranche von anderen Textern. Ah, das machst du auch noch und wie geht das dann alles und machst du dann eigentlich irgendwas richtig und wo liegt dann deine Energie so zu 100%? Aber da habe ich mich eigentlich nie beirren lassen, weil für mich das ja der Grund war, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und das geht jetzt mittlerweile sehr gut auf. Also ich merke, dass ich das gut kombinieren kann und für mich war das von Anfang an irgendwie klar, das wird gut zusammenpassen. Es war halt so eher von außen nicht von Anfang an so klar zu sehen, dass das jetzt gar nicht so abwegig ist, verschiedene Geschäftsfelder da irgendwie zu integrieren im Alltag.
Für Stefanie Doms fiel damals alles zusammen. Im Frühjahr machte sie sich selbstständig. Im Herbst wurde sie schwanger. Im Jahr darauf kam ihr erstes Kind zur Welt. Parallel zu all dem kauften sie und ihr Mann ein Haus, das sie renovierten. Viele mutige Schritte gleichzeitig. Doch Stefanie Doms empfand sich selbst eigentlich nie als besonders mutig. Sie verkroch sich lieber hinter ihren Büchern. Referate vor der gesamten Schulklasse waren ihr ein Gräuel, erinnert sie sich heute lachend. Im Alter von 18 Jahren unternahm Stefanie Doms eine Reise nach Dänemark. Ganz allein. Und sie begann nach und nach auch in anderen Bereichen Freude am Ausloten ihrer Grenzen zu finden.
Also so diese Grenzerfahrungen finde ich extrem spannend und ich möchte ja nicht innerhalb meiner bekannten Komfortzone bleiben. Also Entwicklung ist ja nur dann möglich, wenn man da immer so ein bisschen an den Grenzen entlang sie tastet und vielleicht manche Grenzen sprengt. Und bei manchen Grenzen, glaube ich, fühlt sie dann in dem Moment nicht so an, als wäre das jetzt ein Sprengen der Grenze. Aber im Nachhinein ist einem dann, ja, wird einem dann klar, Boah, das war jetzt gerade ein richtig großer Schritt oder da ist jetzt gerade richtig viel passiert.
Vor allem, wenn der innere Antrieb groß ist, geht es gar nicht anders, als Mut zu fassen und zu handeln oder zu sprechen. Andreas Wessely ist Unternehmensberater und Hotelier. All seine mutigen Entscheidungen im späteren Geschäftsleben haben eine gemeinsame Basis, auf der sein heutiges Selbstvertrauen aufbaut. Sein Coming Out mit Mitte 20.
Ich glaube im Nachhinein, dass das noch immer die mutigste Entscheidung in meinem Leben war, weil man noch relativ jung meistens ist und weil man eben genauso wie bei vielen anderen, unter Anführungszeichen, mutigen Entscheidungen, man das Gefühl hat, das wird passieren und das könnte passieren und das könnte passieren und der könnte blöd reden und der könnte mich nicht mehr mögen und bis hin, ich werde verstoßen. Ja? Und dann kostet es wahnsinnig viel Mut, seinen besten Freunden, seinen Eltern, seinen Geschwistern zu sagen, du pass auf, eigentlich ist das alles ein bisschen anders, als ich bis jetzt vorgegeben habe. Ich war damals 26, 27. Das war dann doch eher überraschend für alle. Dann führt man dieses Gespräch und man hat davor stundenlang Bauchweh und denkt sich, ich muss jetzt einfach sagen, ich will mit dir sprechen. Wenn die Worte mal raus sind, ich will mit dir sprechen, dann gibt es eh wieder keinen zurück und dann muss man da durch und dann merkt man, wie gut sich das anfühlt und dann plötzlich merkt man auch in meinem Fall, dass diese ganzen Ängste, die dann natürlich vor allem als Teenager, als Jugendlicher umtreiben, dass die komplett übertrieben waren. Vielleicht nicht unberechtigt, aber komplett übertrieben.
Seine Zeit als junger Rechtsanwalt in New York habe Andreas Wessely geholfen. Hier hätte er sehr wohl genug Vorbilder gehabt. Junge Anwälte wie er, die offen mit ihrer Homosexualität umgingen, sowohl privat als auch beruflich. Der Austausch mit Gleichgesinnten half ihm, Mut zu fassen. Trotzdem brauchte es am Ende noch einmal große Überwindung, diesen Schritt zu gehen.
Wenn man dann mal ein Coming-out hatte und merkt, wie gut eigentlich alle darauf reagieren, wie sehr man sich selbst blockiert hat in seinem Leben davor, dann entfacht es natürlich auch wieder eine gewisse Dynamik, mutige Entscheidungen zu treffen. Ja. Um es zusammenzufassen, ich glaube, es ist eine gute Übung, eine sehr, sehr schmerzhafte und gute Übung, die man schon als Jugendlicher durchmachen muss, um zu sehen, wenn man mutige Worte spricht oder mutig einer Situation entgegenblickt oder sie bewältigt, dass das meistens nur sehr, sehr positive Konsequenzen hat. Und das macht einen oder zumindest mich auch im Folgeleben und im Alltag mutiger.
Guten Mutes bleiben, allen Hürden zum Trotz. Das war Teil 2 der Radiokollegreihe Trau dich, Mut im Alltag. Gestaltung und Präsentation Margit Atzler. Auf unserer Website u1.orf.at/lexika finden Sie alle bisherigen Ausgaben unserer Langzeitreihe Position.